Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es wird noch etwas dauern, bis wir, so Gott will, anfangen mit der Betrachtung von Epheser Kapitel 6, 10 folgende. Da geht es um die Waffenrüstung. Heute wollen wir auf einen alttestamentlichen Text hören, auf einen Abschnitt aus dem 1. Königebuch, Kapitel 18. Ich lese die Verse 16 bis 22. Und Ahab ging hin, Elia entgegen. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Gott tut alles fein zu seiner Zeit, so lesen wir im Büchlein des Predigers. Und so hatte Elia, der Prophet, zunächst einmal von Gott den Befehl erhalten, sich am Bach Krit zu verbergen. Kapitel 17, Vers 3. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und jetzt war die Stunde Gottes gekommen, da er sich dem König Ahab, diesem gottlosen König Ahab, zeigen sollte. Kapitel 18, die Verse 1 und 2. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr: Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Und nun kommt es zu dem spannungsgeladenen Treffen zwischen Elia und Ahab. Ahab hatte Elia im In- und Ausland suchen lassen. Wir lesen das in Vers 10. Da sagt Obadja, der Hofmeister, zu Elia: So wahr der Herr dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, nahm er einen Eid von dem Königreich und Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Elia hatte von Ahab nichts Gutes zu erwarten, im Gegenteil. Doch er fürchtete sich nicht vor Ahab. Er hatte keine Angst vor diesem gottlosen König. Er kannte keine Menschenfurcht, zumindest solange er unter der Leitung des Heiligen Geistes stand. Später hat sich das geändert. Das lesen wir in Kapitel 19, als Isebel ihn bedrohte, da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast, nämlich den Propheten, den Baalspropheten. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Wir sehen also, Elia war kein perfekter Mann. Er hat Zeiten erlebt, in denen er unter der Leitung des Heiligen Geistes stand und niemanden fürchtete. Und dann hat er auch eine Zeit erlebt, da er sich auf die Flucht begab vor dieser gottlosen Königin Isebel. Und jedes Mal, wenn Elia einen eigenen Weg ging, dann hatte das auch dementsprechende negative Folgen. Wenn wir über die Menschenfurcht nachdenken, dann betreten wir ein Gebiet, das nicht nur von der Heiligen Schrift her immer wieder angesprochen wird, sondern auch wir ganz persönlich haben immer wieder zu tun mit diesem großen Problem. Es gibt wohl nur wenige Menschen, die niemanden fürchten, keinen anderen Menschen fürchten. Wie ich einmal gelesen habe, gehörte der bekannte Prediger Spurgeon dazu, der von sich sagen konnte, ich habe nie einen Menschen gefürchtet. Ob das immer eine Frucht des Heiligen Geistes gewesen ist, ist eine andere Frage. Vielleicht hatte er eine solche Natur. Aber es gibt nur wenige Menschen, die eine solche Natur haben. Wenn wir Menschen fürchten, allerdings, dann hat das immer wieder seine Auswirkungen auf das Bekenntnis zur Wahrheit. Menschenfurcht führt in der Regel immer zur Verleugnung der Wahrheit und führt immer zur Heuchelei im Umgang miteinander. Menschenfurcht hat auch aufs Engste etwas zu tun mit Ehrsucht. Wir wollen gerne anerkannt sein von Seiten anderer Menschen. Wir möchten gerne Ehre haben. Wir möchten nicht gerne im Abseits stehen. Besonders bei den jungen Leuten ist das der Fall. In der Jugend, da haben wir großes Verständnis dafür. Da gibt es solche Zeiten, solche Phasen, wo man gerne immer mit dem Strom schwimmen möchte, um nicht in irgendeiner Weise als Außenseiter zu gelten. Das steckt in uns allen, denke ich, drin. Und besonders in der Jugend hat man solche Zeiten, bis man dann herangereift ist zu einer inneren Einstellung, die sich sagt, egal was die anderen über mich denken, ich gehe meinen Weg. Und auch dann geschieht das nicht in vollkommener Weise. Das sehen wir hier bei Elia. Und wenn wir uns das Neue Testament anschauen und hineinblicken in das Leben eines Petrus, dann sehen wir nicht nur vor Pfingsten, bevor er erfüllt war mit dem Heiligen Geist, verleugnete er seinen Herrn, sondern auch nach Pfingsten, nachdem er ausgerüstet war mit der Kraft aus der Höhe, neigte er immer noch zur Menschenfurcht. Wir lesen das im Galaterbrief, wo er sich vor den Juden fürchtete und die Wahrheit des Evangeliums dadurch verleugnete. Und Paulus trat öffentlich gegen ihn auf und wies ihn zurecht, weil er wusste, es geht hier um das Evangelium. Es steht das Evangelium auf dem Spiel. Es geht hier nicht nur um persönliche Angelegenheiten, sondern es geht um die Wahrheit des Evangeliums. Darum stellt ihn der Apostel Paulus öffentlich zur Rede. Sonst hätte er ihn sicherlich persönlich beiseite genommen und hätte ein paar entsprechende Worte mit ihm gewechselt. Aber hier musste die Sache in der Öffentlichkeit geklärt werden. Das muss immer geschehen, wenn das Evangelium auf dem Spiel steht. Dann müssen die Dinge öffentlich angesprochen werden. Ansonsten geht es immer wieder darum, auch persönlich mit dem Einzelnen ins Gespräch zu kommen, wenn man feststellt, dass hier Wege gegangen werden, die nicht gut sind. Wir sehen das also sogar beim Apostel Petrus. Nach Pfingsten, wie schon erwähnt, nach Pfingsten, nachdem der Geist Gottes auf ihn gekommen war und ihn erfüllte, auch da noch die Neigung zur Menschenfurcht und zur Heuchelei. Das heißt also, wir müssen uns davor hüten, vor dieser Art. Wenn wir merken, dass wir Menschen mehr fürchten als Gott und die Wahrheit des Wortes Gottes, dann müssen wir den Herrn aufsuchen und dann müssen wir darunter uns beugen und Buße darüber tun. Wer bist du denn, so heißt es an einer Stelle im Alten Testament, wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest? Wir sollten niemanden in dieser Welt fürchten, außer Gott allein. Er will auch darin die Ehre haben. Das ist ganz wichtig, ganz entscheidend wichtig. Hier geht es also nicht nur um Lebensqualität in unserem Leben, sondern es geht darum, dass wir Gott die Ehre geben. Darum geht es. Und wir geben Gott nicht die Ehre, wenn wir die Menschen fürchten. Hätte er sich von der Menschenfurcht leiten lassen, dem Ahab gegenüber, es wäre nicht zu diesem entscheidenden Ereignis auf dem Berg Karmel gekommen. Also wir wollen uns da prüfen, wir wollen uns fragen, wie steht das mit uns? Stehen wir vor Menschen oder stehen wir vor dem lebendigen Gott? Die Menschenfurcht ist immer ein Fallstrick. Weil da stehen wir dann auch in der Gefahr, bestimmte Wahrheiten unter den Tisch fallen zu lassen, uns bestimmten Menschen gegenüber anders zu verhalten als anderen gegenüber. Das hat alles etwas mit der Ehrsucht und auch mit der Menschenfurcht zu tun. Elia steht hier unerschrocken vor Ahab. Was befähigt ihn dazu? Zunächst einmal die Tatsache, dass er ein Wort Gottes im Rücken hat. Das ist ganz entscheidend wichtig. Noch einmal, Kapitel 18, Vers 1. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia. Das Wort des Herrn kam zu Elia. Und dieses Wort Gottes befähigte ihn dazu, unerschrocken vor Ahab aufzutreten. Da hatte er diesen Freimut, von dem das Neue Testament spricht. Die erste Gemeinde, die von der jüdischen Obrigkeit bedroht wurde, betete um Freimut, das Evangelium bezeugen zu können. Das heißt also unerschrocken, das Evangelium bezeugen zu können und nicht mit der Wahrheit hinter dem Berg zu halten. Elia hatte ein Wort Gottes, er hatte Vollmacht in diesem Augenblick, darum fürchtete er sich nicht. Und immer dann, wenn wir Gewissheit haben vom Wort Gottes her, dass wir auf einem richtigen Weg sind, auf einem guten Weg, können wir auch den Menschen gegenüber dementsprechend in Vollmacht auftreten, sonst nicht. Das ist also das eine und das andere. Und da können wir ganz sicher sein, Elia hatte auch eine große Liebe zu seinem Volk, selbst zu dem König Ahab. Wir lesen das dann später, wie er ihm diesen Dienst erweist und vor seinem Wagen herläuft. Also Elia hasste Ahab nicht. Ahab war ein sehr gottloser König, das wissen wir, aber Elia hasste ihn nicht. Er hasste die Sünde, aber er hasste nicht den Menschen, den König Ahab. Und er beugte sich unter seiner Autorität, obwohl er ihm hier, wie wir gleich noch sehen werden, Befehle erteilt. Das ist sehr auffallend und äußerst interessant, wie sich die Begegnung zwischen Elia, dem Propheten, und dem König Ahab gestaltet. Aber ansonsten hatte Elia Respekt vor der von Gott eingesetzten Autorität, wie wir das auch haben sollten. Weil wir sollten vor der Obrigkeit Respekt haben. Die Kinder, die Schüler sollten vor den Lehrern Respekt haben. Niemals sollte das der Fall sein, dass Kinder zu Hause unterstützt werden von den Eltern im Blick auf die Rebellion den Lehrern gegenüber. Mögen die Lehrer noch so schwach sein, mögen sie noch so viele Fehler an sich haben. Eltern sollten ihre Kinder niemals unterstützen in der Rebellion gegenüber irgendwelchen Autoritäten. Das gilt natürlich auch für die Gemeinde. Ja, wir wissen das aus dem Hebräerbrief, dass uns da gesagt wird, es ist nicht gut für die Gemeinde, wenn sie sich den Ältesten in der Gemeinde nicht unterordnet. Wenn die Ältesten in der Gemeinde den Dienst mit Seufzen tun müssen, das ist nicht gut, so sagt der Apostel Paulus, für die Gemeinde. Spricht nicht da in erster Linie von den Ältesten, für die das nicht gut und angenehm ist. Das ist klar. Das geht ja den Eltern auch so im Blick auf die Kinder. Wenn die Kinder sich nicht unterordnen, tun die Eltern den Erziehungsdienst mit Seufzen. Das ist nicht gut und angenehm für die Eltern. Aber es ist auch nicht gut für die Kinder. Und es ist nicht gut für die Gemeinde, wenn die Ältesten in der Gemeinde ihren Dienst nur mit Seufzen tun können, weil sie merken, das Wort Gottes bewegt nichts in den Herzen der Geschwister. Sie ordnen sich dem Wort Gottes nicht unter. Sie rebellieren dagegen. Sie fahren die Stacheln dagegen aus. Also wir sehen durchaus eine respektvolle Haltung Elias dem Ahab gegenüber. Und dahinter steht bei all den Widerwärtigkeiten, mit denen Elia es zu tun hatte, im Blick auf Ahab, doch eine große Liebe zu ihm und zu dem Volk Gottes. Also auf der einen Seite hatte er ein Wort Gottes hinter sich und auf der anderen Seite, da hatte er auch eine große Liebe zum Volk Gottes. Und das verlieh ihm die Vollmacht im Umgang mit Ahab und auch mit dem Volk. Wir kommen gleich noch auf diesen letzteren Punkt zurück. Und nun wird Elia von Ahab mit einem bitteren Vorwurf empfangen. Wir lesen das in Vers 17, und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Und wir sehen an dieser Stelle, wie verblendet der Mensch sein kann. Von welchem Irrwahn er geleitet sein kann, wie er die Dinge verdrehen kann. Wie er aus Licht Finsternis und aus Finsternis dann eben auch Licht machen kann. Worin lag die Ursache für die Hungersnot, die über das Volk Israel gekommen war? Worin lag die Ursache? War die Ursache in Gott zu suchen? In Elia, in Gott? Da stand ja letztlich dahinter, es war ja nicht nur ein Vorwurf Elia gegenüber, sondern Gott gegenüber. Elia war der Mann Gottes, er stand stellvertretend hier für den Gott Israels. Oder lag die Ursache für die Hungersnot, für das Unglück, das über Israel gekommen war, nicht vielmehr im Verhalten dieses gottlosen Königs? Ich denke, die Antwort fällt uns ja nicht schwer. Man hatte den Baalskult eingeführt, den Aschera-Kult eingeführt, und Gottes Wort sagt: Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Es lag also nicht an Elia, es lag nicht an Gott selbst, sondern es lag an dem gottlosen König Ahab. Er war selbst die Ursache für die Probleme in seinem Volk. Das ist eigentlich typisch für den Menschen, dass er verkehrt denkt von Natur aus. Er setzt Gott auf die Anklagebank, er setzt sich selbst ins Recht, er spielt den Richter, Gott ist der Angeklagte. So denkt der Mensch von Natur aus, von Hause aus. Bei den Verkehrten, so heißt es in der Bibel, bist du verkehrt. Gott ist verkehrt in den Augen derer, die verkehrt sind und verkehrt denken. Und wir denken alle von Natur aus verkehrt. Das ist das große Problem. Deshalb hat das Volk Israel den Herrn Jesus Christus abgelehnt, weil sie verkehrt dachten über Gott und über den Messias. Sie hatten falsche Vorstellungen von ihm. Und darum ruft Petrus die Menschen in der Pfingstpredigt zur Buße auf, zum Umdenken: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das heißt also, Buße bedeutet anzufangen, richtig zu denken über sich selbst und richtig zu denken über Gott. Deshalb übersetzen wir das Wort Buße auch mit Sinnesänderung. Der Mensch muss erkennen, nicht Gott gehört auf die Anklagebank, nicht der Herr Jesus ist der Übeltäter, sondern wir sind die Übeltäter. Das ist wahre Buße, wenn ein Mensch dahin kommt, richtig zu denken. Letztlich steckt auch im mitmenschlichen Bereich, auch darin sind wir ja geübt, den anderen auf die Anklagebank zu setzen und uns zum Richter über sie aufzuschwingen. Letztlich steckt in der Tiefe dahinter, dass man Recht behalten will. So sind wir von Natur aus. Wir möchten gerne immer Recht haben. Das ist das Grundübel auch in den Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Personen. Ich habe das gestern noch mitbekommen. Da hörte ich, wie eine Frau zu ihrem Mann, wie ein Mann zu seiner Frau sagte, so war es umgekehrt, wie ein Mann zu seiner Frau sagte: Hast du das denn immer noch nicht kapiert? Hast du das denn immer noch nicht kapiert? Was steckt in der Tiefe dahinter, dass man Recht haben möchte in seinem Denken, Recht auch in seinem Verhalten, beziehungsweise dass man dem anderen Unrecht geben will? Das steckt letztlich dahinter. Es gehört Gnade dazu, sein eigenes Recht fahren zu lassen, loszulassen, stille zu sein, sich Unrecht zufügen zu lassen. Ist nicht so einfach. Brauchen wir viel Gnade. Als Gotteskinder haben wir die Möglichkeit. Ich habe im Nachhinein gedacht, diese Leute sind eigentlich chancenlos. Sie haben keine Chance gegen diese Art, die wir von Natur aus in uns tragen. Wir aber haben die große Möglichkeit, durch die Kraft der Erlösung unser Recht loszulassen, nicht böse gut zu nennen, das meine ich damit nicht. Aber diese selbstgerechte innere Haltung loszulassen, in den Tod Christi hineinzugeben und die Dinge zu sehen unter dem Gesichtspunkt der Liebe zu den anderen. Das ist etwas, was nur Gnade in uns wirken kann. Das bedeutet nicht, dass wir nicht hin und wieder durchgreifen müssen. Das bedeutet auch nicht, dass wir nicht hier hin und wieder auf unserem Recht bestehen müssen. Auch diese Möglichkeit gibt es, ja. Der Herr Jesus sagt zu dem Knecht, der ihn geschlagen hat, was schlägst du mich? Aber das bedeutet auch und beinhaltet und schließt mit ein die Bereitschaft zu leiden. Recht fahren zu lassen hat immer etwas zu tun, auch mit Leiden. Bereitschaft zu leiden. Kommt es nicht dazu, dann kommt es zum Krieg. Im persönlichen Bereich und auch unter den Völkern. Das ist im Grunde genommen die Ursache dafür, warum Völker gegeneinander in den Krieg ziehen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, aber der Mensch wird eben nicht von seinem Verstand geleitet an dieser Stelle. Von dem sogenannten gesunden Menschenverstand, sondern das Entscheidende, das liegt tiefer im Herzen des Menschen, das sind seine Triebe, da ist sein Selbstbehauptungswille. Von diesen Trieben, von diesen inneren Motiven wird der Mensch gelenkt und geleitet, auch in den völkischen Auseinandersetzungen. Und dann geht es auch immer um die Frage, wer hat denn eigentlich angefangen? Wer hat denn eigentlich den Anfang gemacht? Wer ist der Aggressor? Wer ist der Angreifer und wer ist derjenige, der sich schließlich nur verteidigt hat? Ja, und dann geht's hin und her, ja, und dann merken wir, aha, es geht wieder einmal darum, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. So im persönlichen Bereich, so auch im großen Bereich. Und da gibt's nur diese eine Möglichkeit, dass wir bereit sind, auch loszulassen und umzudenken, gerade auch in unserem Verhältnis zu Gott. Und so antwortet Elia dem Ahab, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Das heißt, Ahab, du musst umdenken. Du musst Buße tun. Du darfst Gott nicht die Schuld geben. Bei dir liegt die Ursache für die große Not im Volk Israel. Nun, Ahab reagiert darauf nicht und die Frage ist, ob wir überhaupt noch reagieren. Reagieren wir noch auf Gottes Wort? Um noch einmal auf das Beispiel von gestern zurückzukommen, das ich schon erwähnt habe. Ich hatte dann die Möglichkeit, das ergab sich einfach so, ich hatte die Möglichkeit zu sagen, zumindest zu der Frau zu sagen, denken Sie immer daran, wie kurz die Zeit ist, in der Sie zusammen sein können. Denken Sie immer daran, wie kurz die Zeit ist. Ist ja nicht viel, was wir an Jahren haben im Miteinander. Und wenn man dann diese kurze Zeit noch dadurch vergeudet und sich gegenseitig, indem man sich gegenseitig das Leben schwer macht und sich zankt und herumstreitet, das ist keine gute Sache, ja. Und es ist vor allen Dingen vor Gott keine gute Sache. Aber wie schon gesagt, die Frau und der Mann waren wahrscheinlich ungläubig. Aber das Interessante war, dass die Frau sich bei mir bedankte für meinen Hinweis. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ja, das ist eine wildfremde Frau gewesen, die nicht zynisch, nicht in ironischer Weise reagierte mit ihrem Danke, sondern die das wirklich von Herzen annahm, was ich ihr sagte. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das eigentlich in der Gemeinde? Lässt man sich da noch etwas sagen? Ist man bereit, sich da noch unter das Wort Gottes zu beugen, zu demütigen? Das Wort Gottes, wie Jakobus es sagt, mit Sanftmut aufzunehmen und nicht dagegen die Stacheln auszufahren? Ist man noch bereit dazu? Und wenn man dazu nicht mehr bereit ist, dann ist allerdings höchste Gefahr. Es gibt eine Zeit, wir lesen davon im 1. Mose-Buch, dass es diese Zeit vor der Sintflut gegeben hat. Und die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu ähnelt der Zeit vor der Sintflut. Es gibt eine Zeit, in der sich die Menschen vom Geist Gottes nicht mehr strafen lassen. Sie lassen sich nichts mehr sagen. In dieser Zeit leben wir. Die Menschen lassen sich nicht mehr strafen. Sie sind nicht mehr bereit, das anzunehmen, was Gottes Wort sagt. Und einmal abzusehen von den Schwächen dessen und derer, die das Wort Gottes sagen. Damit kann man sich ja immer entschuldigen, dass diejenigen, die das Wort Gottes sagen, ja auch ihre Probleme haben und auch ihre Ecken und Kanten haben und dergleichen. Ja? Das ist immer ein Zeichen geistlicher Unreife, wenn Menschen so denken. Ja, wir wollen zurückkommen hier zum Text. Ahab lässt sich in diesem Augenblick nichts sagen, aber es ändert nichts daran, dass die ganze Sache nun hier anläuft und es zu diesem wunderbaren, zu dieser wunderbaren Offenbarung Gottes auf dem Berg Karmel kommt. Wir kommen noch einmal kurz zurück auf diesen Punkt der Liebe. Wir hatten gesagt, Elia hatte das Volk Gottes lieb, er liebte das Volk Gottes, er liebte sogar den Ahab. Das ist natürlich entscheidend wichtig. Wenn wir Vollmacht haben wollen über die Herzen unserer Kinder oder auch sonst, da wo wir Autorität ausüben, in welcher Weise auch immer, das ist natürlich entscheidend wichtig, haben wir die Menschen lieb, haben wir sie wirklich lieb. Hier müssen wir uns immer wieder prüfen. Hier müssen wir uns immer wieder in das Licht Gottes hineinstellen lassen und auch uns reinigen lassen durch das Blut Jesu von aller Lieblosigkeit, von aller Selbstgerechtigkeit unseres Wesens. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Lieben wir die Menschen? Pfarrer Knaack, Gustav Knaack, ein Zeitgenosse von Ludwig Hofacker, ein guter Freund von ihm, erlebte es, dass einmal etliche Gemeindeglieder zum Pfarrhaus zogen, um den Pfarrer durchzuprügeln. Das waren noch Zeiten, ihr Lieben, ja. Ich hoffe ja nicht, dass mir das hier mal passieren könnte. Als er sie ankommen sah, ging er auf sie los und begrüßte sie. Das ist aber schön, dass ihr mich auch mal besuchen wollt. Und dann herzte und küsste er sie nach seiner Gewohnheit und führte sie ins Haus und sprach mit ihnen über ihre Seele und betete mit ihnen. Ihren Plan, ihn durchzuprügeln, hatten sie ganz vergessen. Der Mann hatte Macht über ihre Herzen. Warum hatte er Macht über ihre Herzen? Weil er sie lieb hatte. Er hatte sie lieb, ja? Nun sprechen wir hier nicht von einer süßlichen, von einer weichlichen Liebe, das gibt's ja auch. Dieses Sentimentale, wir sind also hier nicht auf Schmusekurs in der Gemeinde, wir wollen auch keine Kuschelatmosphäre schaffen, sondern wir wollen bedenken, wenn der Apostel Paulus sagt, alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen, dann geht voraus die Ermahnung, seid männlich und seid stark. Dann kommt dieses Wort, alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Es geht hier also nicht um eine gefühlsmäßige Liebe, um etwas Sentimentales, sondern es geht hier um die Liebe des Heiligen Geistes. Das ist ein großer Unterschied. Es geht auch nicht um unsere Naturliebe, die uns angeboren ist, unsere Zuneigung, die wir haben zu anderen Menschen von Natur aus. Auch darum geht es nicht. Lasst mich das einmal sagen, dass es im Blick auf das Reich Gottes, so wichtig das für unsere Gesellschaft ist, insgesamt, dass auch diese Naturliebe überhaupt noch existiert. Und Paulus spricht von einer Zeit, in der sie nicht mehr existieren wird. Also sie hat durchaus ihren Wert, aber im Blick auf das Reich Gottes gibt es kaum ein größeres Hindernis als diese Naturliebe. Das lernen wir am Beispiel eines Petrus, der diese Naturliebe praktizieren wollte dem Herrn Jesus gegenüber. Als der Herr Jesus ihm sagte, ich muss den Weg ans Kreuz gehen, ich muss den Leidensweg gehen. Da brach diese Naturliebe, diese herzliche Liebe, die Petrus hatte zu Jesus, durch, indem er sagte: Herr, das widerfahre dir nur nicht. Was sagt Jesus zu ihm? Satan, weiche hinter mich. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wir sehen also, hätte der Herr Jesus dieser Naturliebe nachgegeben, dann wäre unsere Erlösung niemals geschehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der Liebe, die der Heilige Geist in uns wirkt und die Gott zum Mittelpunkt hat, und der Liebe, die wir von Natur aus hat, die den Menschen zum Mittelpunkt hat. Hier ist ein ganz entscheidender Unterschied. Nicht, dass für Gott der Mensch nicht wichtig sei, aber für Gott ist er wichtig, und vielleicht in einer ganz anderen Weise, als wir das von Natur aus denken. Wir gehen immer von unseren Empfindungen aus. Der eine von seinen Gefühlen, der andere von seinem Verstand. Aber das Wort Gottes lehrt uns, dass wir von Gott ausgehen sollen. Der Heilige Geist, der unsere Herzen erfüllen will mit Liebe zu den Menschen, der leitet uns nach dem Willen Gottes im Umgang mit den Menschen. Auch in der Kindererziehung ist das ganz, ganz wichtig, von allergrößter Bedeutung, dass hier das eigene Herz durchgerichtet wird und wir uns nicht von der natürlichen Liebe in der Hauptsache leiten lassen, sondern von der Liebe des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist weiß, was für die Kinder gut ist. Der Heilige Geist weiß, was für die Gemeinde gut ist. Wir wissen das von Natur aus gar nicht. Also diese Naturliebe ist ein Haupthindernis zum Bau des Reiches Gottes. Auch dass Menschen zum Glauben an Christus kommen. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, sonst bleiben wir auf ewig in den Kinderschuhen, in den geistlichen Kinderschuhen stecken. Wir kommen nicht weiter zu einer geistlichen Reife. Das ist aber wichtig. Bei einer geistlichen Reife steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Und Gott wird schon wissen, was für den Menschen gut ist, oder nicht? Der Einzige, der den Menschen wirklich und wahrhaft liebt, das ist der Herr Jesus Christus. Oder willst du behaupten, dass du ihn mehr liebst, als der Herr ihn liebt? Und deshalb ist es gut, wenn wir uns nach ihm richten, nach ihm ausrichten. Das ist ganz wichtig. So finden wir, dass bei Elia hier eine große Festigkeit und gleichzeitig ein Herz voller Liebe, so sollte das auch bei uns sein. Nun sehen wir, wie Elia in dieser Vollmacht durch das Wort Gottes gestützt und durch die Liebe des Geistes gestützt, in dieser Vollmacht dem Ahab Befehle erteilt, und er gehorcht auch. Weil Gott es so wollte in dieser Situation. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. Und so sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Ahab tut das, was Elia ihm sagte. Ist doch erstaunlich, oder nicht? Er setzt sich hier nicht zur Wehr. Elia hat Vollmacht, geistliche Vollmacht. Hier steht der Wille Gottes dahinter, hier steht das Wort Gottes dahinter und die Liebe Gottes zu Ahab und dem ganzen Volk steht dahinter. Das befähigt den Elia, hier so aufzutreten, und gibt ihm Vollmacht über das Herz des Ahab. Was muss das für ein gewaltiges Schauspiel gewesen sein, als die Menschen auf den Berg Karmel wie in einer Prozession zusammenströmten. An der Spitze Ahab mit seinem Gefolge, danach Elia und die Baalspriester. Die Aschera-Priester hat die Isebel vorsorglich zu Hause gelassen. Sie ahnte wohl, was kommen würde. Ja, das waren ihre Lieblinge. Sie hat sie zu Hause gelassen. Also die Baalspriester und zum Schluss die große Masse des Volkes. Und hier auf dem Berg Karmel stellt Elia nun das Volk vor die Frage und damit in die Entscheidung hinein. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. War auch eine Antwort, ja? Wenn man manchmal nicht antwortet, ist auch eine Antwort. Das Volk antwortete ihm nichts. Es war unentschieden. Es heißt also hier nicht sowohl als auch im Blick auf Anbetung. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Gott sucht solche, die ihn anbeten. Aber ihn allein anbeten, ihr Lieben. Den Gott Israels, der sich in Jesus geoffenbart hat. Und nicht auch noch andere Götter. Also es geht nicht um ein sowohl als auch, sondern es geht um ein entweder oder. Nicht sowohl der Gott Israels als auch Baal als auch Asherah, sondern entweder der Gott Israels oder Baal oder Asherah. Und an dieser Stelle spüren wir etwas davon, wie hochaktuell das Wort Gottes ist. Gerade dieser Text für unsere Zeit. Das, genau das erleben wir ja. Dass man sagt, es ist völlig egal, ob du zu Jesus Christus betest oder an ihn glaubst oder an Allah oder an Buddha oder was weiß ich, an wen auch immer, ist völlig egal. Wir haben ja alle nur einen Gott. Nun, wir haben nur einen Gott, aber dieser eine Gott hat sich einzig und allein in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und da gibt es niemanden neben ihm, niemanden. Und wo Gott am empfindlichsten ist, das zeigt uns das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott hat oftmals über die Vergehen seines Volkes hinweggeschaut. Aber wenn das so weit war, dass sie anderen Göttern huldigten, dass sie andere Götter anbeteten, da war der Ofen aus. Das war geistliche Hurerei, geistlicher Ehebruch. Das ließ Gott nicht lange so zu. Und deshalb kam hier auch oder war hier auch die Hungersnot über Israel hereingebrochen. Das Unglück war hereingebrochen, wegen dieses Götzendienstes. Also entweder oder, kein sowohl als auch. Und wir stehen in unserer Zeit am Anfang dieser Entwicklung, noch so ziemlich am Anfang, obwohl wir schon weiter fortgeschritten sind als vor einigen Jahren, das ist klar. Da man sagt, wir werfen alles in einen Topf und rühren tüchtig darin herum, man nennt das Synkretismus, Religionsvermischung, und dann ist das egal. Jeder soll selig werden nach seiner Fasson. Es geht darum, dass wir tolerant sind. Tolerant nicht nur Menschen gegenüber, sondern tolerant auch offensichtlich der Wahrheit gegenüber. Es handelt sich also hier um einen falschen Begriff und ein falsches Verständnis von Toleranz. Man unterscheidet nicht zwischen Person und Sache, sondern man relativiert die Wahrheit. Uns allen ist das nicht unbekannt. Wer heute noch den Absolutheitsanspruch unseres Herrn Jesus vertritt, der ist ein Außenseiter und ein Störenfried in unserer Gesellschaft. Der muss sich wahrscheinlich in ein paar Jahren wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten. Weil er nicht nur Ja sagt zu seiner Religion, sondern weil er auch Nein sagt zu den anderen Religionen. Und darin haben sich die Propheten des Alten Testamentes und die rechten Lehrer im Neuen Testament immer wieder von den falschen Propheten und falschen Lehrern unterschieden. Sie sagten nicht nur Ja, sie sagten auch gleichzeitig Nein. Und da sind wir gefordert. Elia sagte nicht nur Ja, sondern er sagte auch Nein. Sagte nicht nur Ja zu dem Gott Israel, sondern auch Nein zu dem Baalskult, Nein zu dem Asherah-Kult. Und hier wird's für uns kritisch. Sind wir bereit dazu, Farbe zu bekennen? Und nicht nur zu sagen, woran wir glauben, sondern auch hier und da einmal zu sagen, woran wir nicht glauben, was wir ablehnen. Und den Menschen deutlich zu machen, das hat nichts zu tun mit einer wohlwollenden Haltung den Menschen gegenüber. Das heißt also, wir müssen Stellung beziehen. Im alten Rom war es so, man hatte nichts dagegen, wenn irgendjemand irgendeinen Götzen anbetete. Aber man musste gleichzeitig den Kaiserkult anerkennen. Man musste bereit sein, den Kaiser göttlich zu verehren. Das war das große Problem für die Christen. Sie hätten bei ihrem Glauben bleiben können, aber sie sagten Nein zum Kaiserkult. Sie sagten, Jesus ist der Herr und zwar ganz allein. Und an dieser Stelle entstand für sie das große Problem und kam dann auch die Verfolgung über sie. Das war der eigentliche Anlass. Man ist sehr tolerant, solange wir nicht sagen gegen die anderen. Das war also die Situation hier damals und das ist sie auch für uns in unserer Zeit. Wir haben schon gehört, sie antworteten nichts. Und das war auch eine Antwort. Wir wollen daraus lernen, dass wir festhalten an unserem Herrn Jesus Christus und an seinem alleinigen Heilsweg, ganz egal, ob wir dadurch auch einsame Leute werden. Und das müssen wir einfach sagen, diejenigen, die auf dem Weg der Wahrheit sind, das ist eben nicht die große Masse. Das ist eben nicht die große Masse. Sondern das sind immer nur wenige gewesen in der Vergangenheit und das sind auch wenige in unserer Zeit. Dazu noch ergänzend ein Wort aus dem 2. Petrusbrief, wo es heißt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Jetzt kommt's, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Viele werden ihnen folgen. Die meisten folgen den falschen Propheten und den falschen Lehrern unserer Zeit. So war es auch damals. Elia stand ziemlich alleine da. Es heißt in Vers 22, da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Nun, Gott korrigiert ihn kurz darauf, er war nicht alleine, er stand nicht ganz alleine da. Gott hatte sich eine kleine Schar von Menschen übrig gelassen, die ihn anbeteten und nur ihn anbeteten, den Gott Israels. Aber im Augenblick sah es wirklich so aus, als stünde Elia ganz alleine da. So wollen wir Acht geben, auch in unserer Zeit, wenn Massen zusammenkommen, politisch oder auch religiös. Pastor Busch erzählt, dass es ihm unheimlich zumute war, als damals zur Zeit Adenauers de Gaulle bei uns hier in Deutschland zu Besuch war und die Massen ihm zujubelten. Es war ihm unheimlich zumute. Es sollte auch uns immer wieder unheimlich zumute sein, wenn Massen sich versammeln und aus irgendeinem Grunde große Feten und Feiern veranstalten und sich gegenseitig die Ehre geben und sich zujubeln lassen. Das sollte auch uns immer wieder ein Alarmzeichen sein für unsere Zeit. Da ist das Verderben nicht weit. Ich weiß, das Gericht Gottes ist nicht weit entfernt von uns. Ganz gewiss nicht. Nun, die großen Massen haben in der Regel die Wahrheit nicht auf ihrer Seite, aber, das müssen wir auch sagen, auch kleinere Kreise sind keine Garantie dafür, dass sie die Wahrheit haben, sondern auch da gilt das letzte Kriterium der Heiligen Schrift. Es geht also auch durchaus nicht nach der Weise, je kleiner, desto reiner. Ich weiß, es gibt auch kleine Kreise, in denen ihr Lehren vertreten werden und die keine guten Wege gehen. Das letzte Kriterium, der letzte Maßstab, den wir haben, das finden wir einzig und allein im Wort der Heiligen Schrift. Und da geht es um Christus, den Gekreuzigten, um seine Gnade allein, um den Glauben allein an ihn, um das Wort Gottes allein. Das sind die entscheidenden Pfeiler der Wahrheit in der Gemeinde Jesu. Christus allein. Das, was er auf Golgatha für uns getan hat und auch in seiner Auferstehung von den Toten. So haben wir nun einiges bedacht hier in diesem Abschnitt. Und wir wissen auch, wie es weitergeht. Gott offenbart sich herrlich auf dem Berg Karmel und es kommt zu einer gewissen Umkehr unter dem Volk, aber nicht zu einer durchgreifenden Reformation. Das war eine große Not für Elia, das wissen wir. Und dann flüchtet er vor Isebel, dieser gottlosen Königin. Aber Spuren hinterlässt dieses große Geschehen, das Wirken Gottes unter seinem Volk dennoch. Denn unter dem Propheten Elisa sehen wir dann, dass das geistliche Leben aufkommt, und besonders unter den Prophetenschülern. Und das ist sicherlich auch eine Folge des gesegneten Dienstes des Elia gewesen. Und so wollen wir Gott danken für alles, was er tut, auch noch in unserer Zeit. Wir wollen ihn suchen von ganzem Herzen. Wir wollen uns unter sein Wort beugen. Wir wollen ihn allein anbeten und keinen anderen in dieser Zeit und Welt. Wir wollen ihm die Ehre geben und uns von ihm her leiten und führen lassen, auch im Blick auf die Zukunft. Amen.